EDV-Anstalt. Erste Reihe Fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei. Hallo Franz, du hast heute wieder Jonas mitgebracht.
Ja, wie wir gesagt haben, beim letzten Mal im Prinzip, es war ja hochinteressant. Da sind ein paar Fragen offen geblieben und es freut mich und wahrscheinlich dich auch, dass der Jonas das auch wieder dem zugesagt hat und ein zweites Mal zu uns gekommen ist. Auch wenn die Fragen beim ersten Termin vielleicht ein bisschen bohrend waren im Prinzip. Also, servus Jonas.
Hallo Franz, hallo Thomas.
Hallo.
Freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, danke schön, dass du die wieder entsprechend, sage ich mal, hier den Fragen von uns stellst. Ich fange gleich bei der Frage an, die wir beim letzten Mal so ein bisschen liegen gelassen haben in dem Bereich. Ja. Du kommst ja zu einem Zeitpunkt, da sind viele Dinge schon, sage ich mal, gelaufen, ja, projekttechnisch, wenn du Software entwickelst in dem Bereich. Ne? Wenn du jetzt im Prinzip, sage ich mal, die Chance hast, einen Kunden zu haben, wie wir, die in einem Projekt jetzt sind und sagen, wir haben ein neues, weiß ich nicht, Projekt, wir wollen, weiß ich nicht, die Elga anbieten oder wir wollen ein Online-Portal für unsere Patientinnen und Patienten haben und auf was müssen wir denn da achten? Was würdest du uns denn entsprechend für Tipps geben, auf was wir zu schauen haben? Also, ich hätte es gern so ein bisschen, sag mir, was ich nicht machen soll. Ja, das wäre so, das wäre nett, oder?
Ja, naja, das ist eh ganz genau mein Spezialgebiet, denn wie gesagt, ich bin Penetration-Tester, aber weniger in der klassischen, eigentlich gar nicht in der klassischen netzwerktechnischen Welt, sondern in der Softwareentwicklung zu Hause. Das heißt, unsere Dienstleistungen drehen sich um Code. Unsere Penetration-Tests drehen sich darum, dass wir die allermeiste Zeit damit verbringen, Code zu lesen, Code zu auditieren. Damit habe ich schon viele verschiedene Codebases sehen und lesen dürfen. Und da fallen uns natürlich immer wieder Muster auf, die bei vielen Codebases Probleme machen und auch Muster in den Arten von Schwachstellen, die wir finden. Das allergrößte Thema, das praktisch jeden betrifft in dem Bereich, das ist die Software Supply Chain. Also moderne Software, die existiert ja seltenst heute in einem Vakuum. Man hat Hunderte, Tausende, Zehntausende Abhängigkeiten für Software. Das ist auf einer Ebene natürlich mal das Betriebssystem. Die allerwenigste Software heutzutage wird noch direkt auf der Hardware ohne Betriebssystem entwickelt. Und auch das Betriebssystem stellt eine Abhängigkeit für die Software dar. Wenn das Betriebssystem unsicher ist, dann ist es egal, wie sicher eine Software ist, dann kann man über das Betriebssystem auf das System einbrechen. Aber, und das ist teilweise das größere Problem, auch Software selbst hat heute ganz, 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 ganz viele Abhängigkeiten. Also moderne Software, die verbindet heute meistens Hunderte bis Tausende, meistens so im Bereich 50 bis 2000, je nachdem in welchen Bereichen der Programmierung man unterwegs ist, Abhängigkeiten in sich selbst hinein. Das sind Systembibliotheken, das sind Frameworks, um Entwicklung zu erleichtern, das sind Konnektorenbibliotheken, um beispielsweise mit Datenbanken zu kommunizieren oder mit Daten aus dem Internet. Und alle diese Bibliotheken müssen natürlich von jemandem entwickelt und gewartet werden. Das ist in der Softwareentwicklung meistens Open Source. Das heißt, Freiwillige, die diese Bibliotheken offen und frei verfügbar entwickeln. Was aus Resilienzsicht natürlich super ist, weil keine einzelne Person kann die Kontrolle über diese Softwarebibliotheken an sich reißen, denn im Fall des Falles kann man diese Software, das nennt sich dann forken. Das heißt, wenn der ursprüngliche Entwickler einer Systembibliothek, die nicht mehr weiterentwickelt oder jetzt nur noch kostenpflichtig zur Verfügung stellen will, warum auch immer, dann kann einfach jemand anders diese Software nehmen und selbst weiterentwickeln. Das Problem damit ist aber auch, dass jede dieser Softwarebibliotheken oder fast jede von diesen Softwarebibliotheken von unterschiedlichen Personen entwickelt wird. Das heißt, wenn man heute auch mit nur einem Entwickler eine Software entwickelt, dann programmieren in Wahrheit Zehntausende Entwickler an dieser Software mit, denn zusätzlich zu dem einen Entwickler, der die Software selbst entwickelt, gibt es auch tausende bis zehntausende weitere Entwickler, die die Systembibliotheken, die man verwendet, entwickeln. Und das stellt uns vor das Problem, dass wir jetzt nicht nur unseren eigenen Entwickler vertrauen müssen, sondern auch allen diesen Entwicklern dieser Systembibliothek.
Ja, da darf ich jetzt einmal ein bisschen einhupfen, um das Ganze ein bisschen vielleicht auch wiederum sehr provokativ zu hinterfragen. Jetzt habe ich gelernt in den letzten Jahren, früher als wir haben, der Thomas und ich haben ja schon viele Jahre am Buckel, wir haben ja noch in einer anderen, sage ich mal, Entwicklungszykluswelt gearbeitet mit einer Entwicklungsplattform, Qualitätsplattform und Produktionsplattform. Heute reden wir über diese GitHub und GitLab Architektur in dem Bereich mit automatischen Deployment und Checks und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich gedacht, dass dort in Wirklichkeit gleich auch in Wirklichkeit sowas wie die Qualitätskontrolle ist, also eine Bibliothek, die hat entsprechend ein Pickle, ein Qualitätspickle, super, daher brauche ich mir keine Sorgen machen in dem Bereich. Klingt ja nicht so, wie du das erzählst, ne?
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn tatsächlich diese sogenannten CI/CD-Prozesse, die in der modernen Softwareentwicklung integriert werden, die helfen, diesem Problem Einhalt zu gebieten. Mit diesen Softwareentwicklungsprozessen generiert man heute automatisch bei Software sogenannte Software Bill of Materials, das heißt die Software-Packliste. So wie wenn man sich einen IKEA-Tisch bestellt, hat man die Packliste dabei mit den Schrauben und den Platten und den Werkzeugen, die mitgeliefert werden, hat dann moderne Software auch eine Software-Packliste mit allen Bibliotheken, die verwendet wurden, um diese Software zu entwickeln.
Entschuldige, darf ich da nochmal einhaken, weil viele von unseren Zuhörerinnen entsprechend keine Entwickler sind und Code kennen im Prinzip. Die Abkürzung entsprechend noch einmal für mich im Prinzip, und du bestätigst mir das oder bessert mir aus. Wir reden von CI/CD in dem Bereich, und das heißt kontinuierliche Integration, das ist dieses CI, und dann im Prinzip kontinuierliche Auslieferung, also dieses CD, ne, in dem Bereich. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Genau, das hast du ganz richtig in Erinnerung. Das ist eine Abkürzung, um genau dieses Konzept von Softwareprozessoptimierung aufzubilden.
Und da hilft in Wirklichkeit jetzt da genau das, dass du dann dort im Prinzip bei dem, sage ich mal, reinschaust und sagst, liebe Freunde, bei diesem, sage ich mal, kontinuierlichen Ausliefern im Prinzip Kai einen Test gemacht und in dem Test Kai hat es hinein, dass dir nicht irgendjemand eine falsche Bibliothek, sage ich mal, in das System hineinschummelt, weil bei den letzten Talks, die wir mit dir gehabt haben, hast du ja gesagt, im Prinzip, da hat es über Jahrzehnte lang Überlegungen gegeben, wie man diese Open Source Software unterminiert in dem Bereich, also eindringt und dort eine gewisse, sage ich mal, ja, nicht dokumentierte Code-Architektur einzubauen, um sich dann sowas wie ein Backdoor, also ein Hintertür zu machen, oder? Und das kann mir da kann ich mir helfen in dem Bereich mit dem?
Genau dafür gibt es diese Software-Packliste, weil der erste Schritt, um sicherzustellen, dass keine Bibliotheken, die man verwendet, unsicher sind, ist erstmal herauszufinden, welche Software man überhaupt verwendet. Das ist die Software-Packliste, das heißt, man generiert sich innerhalb dieser CI/CD die Software-Packliste, die mal beschreibt, welche Software verwende ich überhaupt. Und dann gibt es die großen bekannten Schwachstellen-Datenbanken, wie beispielsweise die EUVD von der Europäischen Cybersicherheitsagentur, wo alle bekannten Schwachstellen strukturiert aufgelistet sind, alle bekannten Schwachstellen der Systemsoftware, die dann wiederum mit dieser Software-Backliste verglichen wird, um so erstmal sicherzugehen, dass keine Software-Bibliothek, die man verwendet, schon bekannte Schwachstellen. Es geht dann aber auch weiter. Man kann dann sicherstellen, naja, jetzt will ich mal filtern, welche Personen oder Firmen entwickeln denn überhaupt die Software, die ich verwende. Und sind da vielleicht welche dabei, die nicht vertrauenswürdig sind, die ich nicht in meinem Prozess bzw. in meiner Lieferkette haben will, dann kann ich strukturiert herangehen an das Problem einer Software-Lieferkette und strukturiert sagen, diese und jene Lieferanten sind mir zu riskant und diese und jene Lieferanten, das heißt diese und jene Systembibliotheken, will bzw. muss ich austauschen gegen welche mit anderen Herstellern, anderen Entwicklern.
Das klingt ja jetzt sehr einfach und wir wissen ja aus anderen Bereichen, ohne dass wir jetzt James Bond gesehen haben oder irgendein Mission Impossible in dem Bereich, dass das ja nicht so in der Realität immer so einfach ist in dem konkreten Fall. Jetzt ist ja das Problem, ich hätte gern wem austauscht, so einfach geht er das nicht, weil er das in Wirklichkeit ja immer bedeutet, Geld oder Zeit oder Ausfall. Jetzt ist aber das Problem ja zusätzlich noch, und das würde mich jetzt interessieren, wenn du mich beraten würdest, wie kann ich mich denn da darauf vorbereiten, wenn ich jemanden habe, der mir den Code anschaut. Es gibt ja auch viele Probleme, die in der Datenbank nicht stehen, wenn der Code entwickelt wird und eigentlich Monate später dann erst aufpoppen, ja, solche Zero Days, wie es so heißen, also entsprechend Lücken, die keiner kannte und die jetzt jemand ausnutzt. Da kann ich so viel vorher getestet haben mit dir, wie ich will, das findest du nicht, weil sonst wäre es ja kein Zero-D und das finde ich schon gar nicht als, sage ich mal, Betreiber einer Klinik. Mhm. Was mache ich denn da?
Man muss nur festhalten, zu 100% verteidigen gegen solche Fälle kann man sich nicht. Cybersecurity ist immer ein Spiel mit Risiko und Wahrscheinlichkeiten. Man kann das Risiko drücken, aber nie auf Null setzen. Und eine Möglichkeit, um das Risiko sehr gut zu drücken, das ist wieder auf diese Software-Packlisten und die CI/CD zu setzen. Nämlich kann ich zwar nicht verhindern, dass ich Systemsoftware verwende, die Zero Days, also unbekannte Schwachstellen, aufweisen, denn wenn ich schon wüsste, dass er Schwachstelle hätte, dann wäre es keine unbekannte Schwachstelle. Aber man kann durchaus mit diesen Techniken, also der Software-Packliste, erstmal sicherstellen, dass wann ein Zero Day in einer Systembibliothek gefunden wird, dass man das sofort mitbekommt und dann so schnell wie möglich die Bibliothek gegen eine neuere Version austauschen kann. Das ist mal das Erste.
Entschuldige, aber wenn du sagst austauschen, entschuldige, dass ich unterbrich, austauschen, ja. Das ist, ich bin jetzt der Laie, ich kaufe die Software oder bekomme die Software. Ich muss ja irgendwo, das passiert ja nicht, sage ich mal, Anführungszeichen, jetzt da freiwillig. Das muss ja irgendwo, habe ich sowas wie eine Qualitätskontrolle oder einen Qualitätsvertrag in dem Bereich? Oder wenn du für mich Software schreiben würdest, muss ich in dem Vertrag mit dir einschreiben, ich verpflichte dich, weil ich eine Lizenz von dir habe, im Prinzip, dass du entsprechend, weiß ich nicht, tagesaktuell diese Dinge überprüfst und wann du auf das draufkommst, hast du mich zu informieren und mir zu sagen, wie wir diesem Problem ausweichen. Ist das sowas?
Ist durchaus möglich, dass man sowas in Verträgen festhält. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt im Bereich der Software Supply Chain, wie gesagt, das meiste offen entwickelt wird. Das heißt, da gibt es keine klassischen vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien. Dennoch kann man sagen, dass wenn Zero Days, also unbekannte Schwachstellen, gefunden werden, dass es dann meistens zeitgleich mit der Veröffentlichung der Information über diese unbekannte Schwachstelle auch eine neue Version der Software veröffentlicht wird, die diese Schwachstelle behebt. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Das ist meistens der Fall, aber nicht immer. Wann man eine Software verwendet, die, wo jetzt eine Schwachstelle gefunden wird und zu dem Zeitpunkt gibt es noch keine aktualisierte Version, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, dass es Wege drumherum gibt, wie man zum Beispiel mit Konfigurationen diese Schwachstelle umgehen kann. Das wird meistens in den Berichten über diese Schwachstellen, wann sie herauskommen, dokumentiert. Wenn auch das nicht der Fall ist, und das ist fast nur dann der Fall, wenn man Systemsoftware verwendet, die ganz, ganz wenig Benutzer hat, die sehr nischig ist, die teilweise schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird und deswegen keine Aktualisierungen mehr bekommt, dann ist oftmals der einzige Weg, den man gehen kann, weitere Sicherheitszonen rund um die eigene Software zu ziehen, die durch die Regel basiert versuchen, diese Schwachstelle zu erkennen und dann, wenn man weiterdenkt, allgemein die Bibliothek gegen eine neue zu ersetzen. Aber das ist eben auch ein Punkt mit der Software-Packliste. Ich kann in der Software-Packliste auch herausfinden, wie groß, in Anführungszeichen, sind denn diese Software, die ich verwende? Wie viele andere Projekte verwenden die? Wann ist dieses Projekt zum letzten Mal geupdatet worden? Und wann ich das strukturiert durchgehe und sehe, ich habe hier zum Beispiel Software, die hat nur eine Handvoll andere Nutzer und ist seit 5 Jahren nicht mehr aktualisiert worden, dann kann man hier schon auch, bevor Schwachstellen, unbekannte Schwachstellen in dieser Systemsoftware gefunden werden, die Konsequenz ziehen, das Risiko, dass es hier zu Schwachstellen kommt und dass dann vor allem keine aktualisierten Versionen hochgeladen werden, weil es eben niemanden mehr gibt, der diese Software aktualisiert, ist mir zu hoch. Diese Systembibliothek muss ich austauschen. Also man muss hier immer einen Schritt voraus sein, sonst hinkt man immer hinterher und die Angreifer sind hier meistens schneller als die Verteidiger.
Das bedeutet aber in Wirklichkeit, ja, aus meiner Sicht, um das, sag ich mal, bildlich darzustellen, ja, wir bewegen uns in dem Bereich auf etwas Ähnliches hin, das nicht auch immer hundertprozentig funktioniert, weil das sehen wir ja in den letzten Monaten und Jahren immer wieder bei Flugzeugunfällen, dass ich eine ganz klare, sag ich mal, Liste habe aller Teile, die dort eingebaut sind, ja, entsprechend, wann dieser Teil, sage ich mal, entwickelt wurde, Anführungszeichen, wann er wo eingebaut wurde, von wem und wie auch immer, und wenn der entsprechend ein Problem hat, wenn er ausgebaut wurde und damit er nicht wieder weiterverwendet wird in dem Bereich, also solche Listen. Heißt das im Prinzip, wenn ich jetzt im Prinzip so einen Schutz haben möchte bei mir, bist du mit deiner Firma die Gruppen, die mir sagt, so, ich mache jetzt einmal für dich eine Teileliste aus den entsprechenden Teilen, Softwareteilen, die du hast, komplett detailliert, ja, bis zur letzten kleinen Schraube. Und ich biete dir auch an, dass ich jetzt da alle diese, ich sage jetzt ganz überspitzt, Millionen Teile, ja, regelmäßig überprüfen und wenn eine dieser Teile ein Problem hat, weil man draufgekommen ist, da hat man in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, dann bist du derjenige, der sagt, hallo, hallo, da ist etwas, da sollte man was tun, da können wir was machen. Also du bist so wie das Gewissen der Organisation, man sollte sich wieder mal die Hände waschen, wenn man zum Patienten geht. Ne?
Das ist ganz klar in unserem Penetration-Testing-Prozess verankert, Franz. Wenn wir einen Penetration-Test beginnen, und wir arbeiten ja üblicherweise mit dem Quellcode der Applikationen, die wir überprüfen, dann erstellen wir auch selber, auch wenn die Organisation, deren Applikation wir überprüfen, das nicht standardmäßig macht, erstmal eine Software-Packliste zu dieser Software. Weil auch für uns als in dem Fall dann simulierte Angreifer ist es sinnvoll zu wissen, wie die Supply Chain, die Lieferkette der Software aufgebaut ist. Weil oft ist es der Fall, dass wenn diese Software-Packlisten noch nicht in den Entwicklungsprozess integriert sind, es schon bekannte Schwachstellen gibt, die übersehen worden sind. Bekannte Schwachstellen in Systemsoftware, die seit Jahren bekannt ist, aber in der Software noch nicht aktualisiert worden ist. Das hilft uns als Angreifer natürlich. Diese Software-Packlisten, die liefern wir auf Nachfrage auch an die Kunden aus, damit sie damit selber weiterarbeiten können. Und wir bieten auch Dienstleistungen, wo wir gemeinsam mit unseren Kunden die Strukturen aufsetzen, sowohl technisch als auch im Softwareentwicklungsprozess, um periodisch die Software-Packlisten zu erstellen und Warnungen auszusenden, wann hier Probleme erkannt werden, wie eben bekannte Schwachstellen oder wie Systemsoftware, die sehr nischig ist, die wenig verwendet wird, wo das Risiko groß ist, dass es zu Schwachstellen kommt, die dann mit aktualisiert werden.
Hast aber de facto in dem Bereich, und das war ja der Grund, warum wir dich zu dem zweiten Termin eingeladen haben, und wir sind jetzt schon fast am Ende der entsprechenden, sage ich mal, Session. Wenn ich jetzt rückblicke, den zweiten Termin, und dich jetzt dann noch einmal fragen darf, ja, und ich wäre dein Kunde, weil ich diese Klinik im Prinzip mit dem Thomas führe, was würdest du uns beiden raten, was wir machen sollen, damit wir in Wirklichkeit, sage ich mal, ein bisschen ruhiger schlafen können, aber wir haben echt nur andere Probleme. Jetzt kommen also diese Supply Chain und was weiß ich und CTDC in dem Bereich. Ich habe immer geglaubt, das ist ACDC, dabei heißt jetzt was ganz anderes in dem Bereich. Wie gehe ich denn jetzt, sage ich mal, als Unbedarfter mit dem um? Was würdest du mir denn raten?
Ja, wenn wir jetzt wieder spezifisch über das Thema Individualsoftware sprechen, also Software-Applikationen, dann ist das Nummer eins Thema, das ich bei fast jedem Pentest sehe, die Lieferkette. Das heißt, in den wichtigen Softwareentwicklungsprozess, also die Art und Weise, wie man Software entwickelt, muss man integrieren, zu überprüfen, wie schaut meine Software-Lieferkette aus? Ich muss sicherstellen, dass, wann es hier Probleme gibt, dann auch die notwendigen Konsequenzen gezogen werden und dass das durchgezogen wird, auch dann, wenn gerade viel Druck auf die Entwicklungsvelocity aufgebaut wird.
Ja, lieber Jonas, danke für deine Ausführungen. Wir werden sehen in Wirklichkeit, wie das Echo ist. Vielleicht sehen wir uns noch einmal ein drittes Mal, weil ich glaube, das Thema ist nicht endend wollen, sondern das ist in Wirklichkeit etwas, was sich immer weiter entwickelt in dem Bereich. Und es war sehr interessant, mit dir zu plaudern. Noch einmal recht herzlichen Dank. Thomas, wie siehst du das in dem Bereich?
Genauso. Sehr spannend. Große Herausforderung, sowohl vom Pentesting her, als auch, stellen wir vor, diejenigen, die solche Software dann betreiben, eine never-ending Challenge, mehr oder weniger. Jonas, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, auch danke, von meiner Seite danke, nochmal, Jonas, Dankeschön in dem Bereich und jederzeit im Prinzip, ja, wenn du Neuigkeiten hast, wend dich an uns, wir sind gerne bereit, im Prinzip mit dir noch einmal ein drittes Mal, ein viertes Mal zu plaudern. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Das war das. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.